Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Es kommt nicht die Frage, wie funktioniert das Ganze. Nein. Also, nur die Frage, was kann man denn noch damit anfangen, was irgendwie angreifbar ist, im Sinne von verständlich ist, wo man jetzt vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer sich denkt, ah schau, das habe ich gar nicht gedacht, dass man das damit lösen kann. Und war doch spannend, da habe ich eine Idee dazu oder sowas. Wir wollen ein bisschen inspirieren auch mit meinem Podcast. Kann man denn das so in den Raum werfen?
Ja, also Quantentechnologie ist etwas, was extrem breit ist. Und was uns allen bewusst sein muss, ist, dass wir ja jetzt schon in allen Hochtechnologien Quantenphysik verwenden. Also zum Beispiel unsere Transistoren, die Halbleiter drin haben. Halbleiter ist ein Quanteneffekt. Oder ein Laser ist ein Quanteneffekt. Das heißt, jetzt schon verwenden wir ja Quantentechnologie wirklich im Alltag. Also ich habe mal Statistiken, wenn man sozusagen das Computing, klassische Computing, auch dazu zählt, dann sind über 90% der Wertschöpfung jetzt schon durch die Quantentechnologie ermöglicht worden. Also ein Mikrochip würde ohne Quantentechnologie nicht existieren. Was jetzt sozusagen das Neue ist, dass man Quanteneffekte direkt verwendet für Computing. Also beim Quantencomputer zum Beispiel geht es darum, dass man Verschränkung, Superposition und Tunneleffekte wirklich als algorithmischen Building Block verwendet. Und das ist auch unser Zugang. Also für uns ist ein Quantencomputer einfach ein Gerät, das Dinge ausrechnen kann und Quanteneffekte verwendet. Neben dem Quantencomputer gibt es aber das eine, was ich schon erwähnt habe, Quantenkommunikation, also auch ein riesiges Feld, wo man eben das Quanteninternet baut, wo man mit verschränkten Photonen Informationen überträgt und so weiter. Und dann daneben gibt es noch Sensorik zum Beispiel. Also wenn man Sensor im weitesten Sinne hast, dass man irgendwas sehr hochauflösend messen möchte. Und das heißt, wenn man irgendwann die höchste Auflösung, die man haben kann, sind natürlich dann die Quantensprünge. Also das heißt, wir möchten so weit wie möglich nach unten gehen, was das Auflösungsvermögen betrifft. Und das nennt man dann Quantensensoren zum Beispiel. Und die sind auch keine Zukunftsmusik mehr, sondern die sind auch schon verwendet worden. Zum Beispiel zur Detektion von Gravitational Waves, also das Messgerät, das die Gravitationswelle gemessen hat, wo, ich glaube, vor 2 Jahren der Nobelpreis auch war. Das sind so Interferometer, nennt man das. Also das sind zwei sehr lange Arme, in dem Fall kilometerlange Arme, wo Photonen hin und her geschickt werden. Und die Gravitationswelle verändert dann diese beiden Tunnel. Und diese Änderung kann man messen. Und damit man die aber messen kann, braucht man einen sogenannten Quantensensor. Also das heißt, diese Spiegel waren so fein aufgehängt, dass man die nur mehr mit quantenmechanischen Eigenschaften messen hat können. Also auch das ist etwas, was es schon gibt und was viele Leute wahrscheinlich nicht wissen, dass das gibt, aber was ein riesiges Gebiet ist. Das kann man für verschiedenste Anwendungen machen, also einfach Sensoren, die so genau sind, dass sie einzelne Quantenübergänge messen können. Und das Dritte, oder das Vierte jetzt in dem Fall, ist die sogenannte Quantensimulation. Also das ist auch ein Gebiet, wo es eben darum geht, dass man diese Computerrechnungen, dass man die auf physikalische Modelle beschränkt. Also das heißt, man baut einen Computer, der extra dafür gebaut ist, irgendein anderes physikalisches Phänomen zu simulieren. Das nennt man dann Quantensimulation. Und das ist auch ein Gebiet, das schon sehr weit ist, also sicher auch, also alle Gebiete, die ich genannt habe, sind weiter wie der Quantencomputer eigentlich, was für Materialforschung extrem wichtig sein wird. Also man kann dann bessere supraleitende Materialien designen, man kann Elektronikstrukturen viel besser verstehen und viel genauer verstehen. Also Quantentechnologie, das ist nicht so etwas wie, mir fällt jetzt kein Beispiel, also ich möchte jetzt nicht, also mir fällt kein Beispiel ein, ohne jemanden zu beleidigen. Also das ist nicht so eine Technologie, die irgendwie im Nichts dasteht, sondern das ist mehr so ein Gipfel eines Eisberges. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Anwendungen. Und egal, was man in der Quantentechnologie weiterbringt, wenn das etwas ist, was stimmt, dann wird es auch eine Anwendung finden.
Also wie gesagt, als Halbleiter und Transistoren, so, das ist auch Quantentechnologie, ist mir gleich ganz warm ums Herz geworden. Komme ich her. Aber wenn wir das jetzt so vergleichen, wir haben ja heute schon, Bollmer so gesagt, 20 Jahre und so weiter und die ersten Rechner. Das haben wir jetzt vielleicht nicht mehr alle so im Blick, also ich jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung, so alt bin ich doch nicht, aber so aus Büchern, wie die ersten Rechner ausgeschaut haben. Das waren ja Ungetüme, nicht riesengroß und jetzt war anders zu bedienen wie das nächste, weil es natürlich alles Einzelstücke waren. Und man hatte eine ganze Armada an Menschen braucht, die Dinger überhaupt irgendwie zum Laufen bringen, gebraucht haben und mit denen reden haben können, unter Anführungszeichen. Und wenn wir jetzt schauen, wie wir heute sind, also jetzt hast du eine, ich kann es gar nicht sagen, wie vielfache Rechenleistung in der Hosentasche stecken und da werden ganz sinnvolle Sachen damit dann gemacht, aber das kann im Prinzip jeder. Eigentlich sehen wir jetzt, wiederholt sich das gerade mit eurer Technologie. Wenn wir so vorstellen, jetzt kennt sich eigentlich kein Mensch, also wohl ihr, aus mit dem Zeug, aber halt ganz wenige. Man braucht einen Haufen Leute, um die bedienen zu können und die Aufgaben überhaupt einmal aufzubereiten, dass die Maschine was machen kann damit und geschweige denn die Ergebnisse interpretieren. In 100 Jahren vielleicht wird das dann irgendwie über ein Interface und jeder kann es. Hochspannend.
Es wird hoffentlich nicht 100 Jahre dauern.
Ja. So gute Schnellergebnisse haben wir schon gesagt.
Nein, das ist auch das ganze Quantensystem, das man auch bedienen kann, wenn man nicht Quantenphysik studiert hat.
Das stimmt, das wird jetzt schneller gehen, weil wir haben ja normalen PCs, die ja dann als Interface oder normale Rechner des Interface fungieren können. Ne? Ja. Und dann als Übersetzer zwischen Quantenrechner und dem Menschen. Ja, Wahnsinn. Das wird mir eingefallen, das habe ich vergessen, aber ihr könnt es gerne weiter erzählen dabei.
Was für mir jetzt weiter? Na, also die schrankgroßen Systeme, das ist tatsächlich genauso. Und die Geschichte wird sich hoffentlich wiederholen. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich außer dem Buchdruck nie so ein einschneidendes Erlebnis gegeben wie die letzten 100 Jahre. Also der Computer und auch das Internet, das hat ja die Menschheit jetzt komplett verändert. Sagen wir mal, zum Mittelguten, also so negative Eigenschaften. Und also wenn der Quantencomputer so eine Erfolgsstory hinlegen würde, das wäre natürlich weit über unseren Träumen. Weil, also was die Computer verändert haben, das ist eigentlich unvorstellbar. Also es hat ja innerhalb von 100 Jahren die Gesellschaft komplett verändert, also wirklich komplett. Und wir sind eh noch immer ein bisschen drin in dieser Veränderung. Aber also ob der Quantencomputer so erfolgreich sein kann, das ist ja fast unvorstellbar.
Ja. Das Spannende ist, weil du gesagt hast, halt bis zum Mittelguten verändert und so, bei so Informationssicherheitsschulungen, die er haben darf. Oder führen darf, kommt fast immer der Punkt auf, so quasi, ja, das ist ja alles böse und schlimm und was wir überhaupt machen und eigentlich sind wir auf dem falschen Weg. Im Endeffekt gilt es in der klassischen IT genauso wie in eurer, genauso wie im echten Leben. Ein Messer ist halt einmal ein Messer, nicht? Ob ich damit jetzt die Karotten schnipsel oder jemanden ums Eck bringe, das entscheidet immer der das Messer führt. Ja. Und die Schlechtigkeit kommt nicht vom Messer, sondern von dem Menschen, der das halt in der Hand hat. Und genauso ist mit unserer Technologie. Natürlich werden sie, ist das halt schon ein bisschen ein mächtiges Messer, das man haben. Nichtsdestotrotz immer die Frage, wer macht denn was damit? Das entscheiden immer nur wir als Gesellschaft. Das dürfen wir uns in Erinnerung rufen, wenn es um solche Themen geht. Das ist oft so, mir kommt es so zuvor, dass dann heißt, ja, aber gibt es da nicht eine App, um das zu verhindern? Gibt es nicht da eine Firewall für das und das und das und das? Alles so technisches Zeug. Naja, wir können auch schön installieren. Was wollt ihr? Wir können da ganz viel Geld ausgeben. Wir können ganz viel installieren. Wenn ihr dann diejenigen seid, die dann die Türen wieder alle aufmachen und sagt bitte herein, dann ist der schon. Und es liegt dann immer in der Entscheidung auch des Menschen, der diese Anlagen bedient.
Also das hat leider irgendwie, oder also es gibt viele Leute, oder das hört man zumindest oft, ich glaube, das sind irgendwie zwei philosophische Ansichten, ob uns jetzt die Technologie hilft oder nicht. Und für mich persönlich war das immer ein klares Ja. Also das ist für mich ein absolutes Ja. Aber es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, mein Gott, die Technik, was hat uns das jetzt gebracht? Sind wir jetzt glücklichere Menschen, wie zum Beispiel in der Steinzeit? Also haben wir ein besseres Leben? Für mich ist die Antwort ganz klar ja. Aber gerade genau diese Sachen, also wenn bei der Atombombe ist ja diese Diskussion auch in der Literatur wirklich sehr intensiv geführt worden, weil man gesagt hat, ja, die Wissenschaftler haben jetzt die an der Atombombe geforscht, die im Endeffekt die Menschheit auslöschen kann. Und die Begründung war, damit sie schneller waren wie die Nazis, was auch die Menschheit auslöschen könnte. Das heißt, man ist immer in diesem Zwiespalt, soll man jetzt was Neues erfinden oder nicht? Und für mich ist die Antwort eigentlich die, dass wenn man sich die Lebensqualität anschaut, dann gibt es da irgendwie zwei Aspekte. Das eine ist, man kann sich anschauen, ja, was ist die Ungerechtheit, die es innerhalb der Menschen gibt, oder? Und wenn man sich da die Gehaltsschema vom Römischen Reich, vom Babylonischen Reich oder von irgendeiner Zivilisation anschaut, die schauen genau gleich aus wie jetzt. Es hat, also die Verteilung von Arm und Reich ist in allen Kulturen auf der ganzen Welt immer ein Power Law gewesen. Also eine Verteilung, die polynomiell runtergeht. Wenn man sich aber anschaut, wie ich jetzt persönlich als lebe, oder? Dann ist meine Lebensqualität besser wie vom römischen Kaiser. Also ich hab ein warmes Bad, ich hab alles, was ich brauche. Das heißt, das Einzige, was uns sozusagen kontinuierlich weitergebracht hat, war wirklich der technische Fortschritt, während sozial sind wir immer noch primitive Völker eigentlich. Und das ist für mich irgendwie der Grund, also ist Technik irgendwie der Schritt, der hoffentlich irgendwann zur gerechten Gesellschaft führt. Vielleicht passiert es einfach nicht, weil Menschen immer so gebaut sind, wie sie gebaut sind. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Ungerechtigkeit konstant blieb ist und unsere Lebensqualität durch Technik besser wird.
Und jetzt noch ein großer philosophischer Nachsatz, weil jeder seinen eigenen Sinn von Gerechtigkeit hat. Irgendeiner wird sich immer benachteiligt fühlen.
Ja, es gibt schon echt Ungerechtigkeit. Es gibt eine Grauzone, aber es gibt schon echt Ungerechtigkeit.
Ich finde es auch total ungerecht, dass ich heute Schelwe habe ohne Ende, weil ich draußen wollen bei minus 13 Grad und die Kappen vergessen habe. Also ist ja, dann sind wir wieder beim technischen Fortschritt. Nein, ich will nicht in den Höhlenmenschen tauschen, weil der hat keine Kappe gehabt.
Er hat eine bessere Kappen gehabt wie du.
Wer war es? Naja, vielleicht hat mehr Fell gehabt, naja.
In der Höhle.
Ja, wie auch immer. Ja, cool. Super, danke. Also muss ich doch noch den Redeanteil von Magdalena ein bisschen erhöhen. Da.
Ah, das ist okay. Ich höre die Geschichten sehr gern. Und Anekdoten. Na, da lernt man einfach.
Ja, aber das muss ich dir fragen, nicht so als eher von einer kaufmännischen, wirtschaftlichen, kommunikativen Sicht. Wo sieht euch in 5 Jahren die Peripicusi? Also, ich habe 5 Jahre genommen, meine 10.
Die Geschichte der Menschheit erläutern und ich kann aber verklären,
wo
die 5 Jahre sind.
Ja.
Nein, das geht gut. Also was ja gerade passiert, und vielleicht passt das auch kurz zu dem Thema, was ihr vorher geredet habt, ist dieses Rennen um die Technologie. Also so gern man sich das da dann hinredet, dass der Einzelne dafür zuständig ist, wie er sie einsetzt. Im Moment sind es doch große Nationen, die gegeneinander laufen. Mhm. Also wir haben da China auf der einen Seite, wir haben Amerika auf der anderen Seite, in der Mitte, wie immer, Europa. Wir haben unglaublich anders verteilte Töpfe an Kapital. In China sind es hauptsächlich staatliche Mittel. Wir wissen, wie China organisiert ist. Es ist alles zentralistisch. Da gibt es 15 Jahrespläne, dann wird es so umgesetzt. Das ganz andere Welt wie in Amerika. In Amerika gibt es auch staatliches Geld, aber das matcht sich niemals mit dem privaten Kapital. Also auch diese Firmen, die in Amerika sitzen, die dann, wie man von IBM gerade gehört hat, 20 Milliarden aufs Quantum-Thema setzen können, das gibt es bei uns einfach nicht. Also in Europa gibt es nicht die gleichen Player wie Google, IBM und Amazon, die einfach das Kapital selber aufbringen können, so stark in diese Richtung zu gehen. In Europa ist, also das haben wir jetzt eh vorher schon gehört, ist mit dem DLR-Auftrag natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gegangen. Trotzdem ist es nur sehr forschungslastig. Also gut, wir haben den Kommerzialisierungsschritt geschafft, aber das war der erste Schritt und das reicht auch nicht. Also man kann jetzt nicht aufhören. Also so wie 20 Jahre lang die NASA Computer gekauft hat, bis sie was funktioniert und bis was Nutzvolles daraus rausgekommen ist, wird das auch in Europa passieren müssen, weil uns eben diese großen Firmen fehlen. Und ich meine, was unsere Entwicklung angeht in den nächsten Jahren, die bleibt eigentlich immer gleich. Also das Wichtigste ist, dass Hardwarehersteller mit unserer Architektur bauen. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns schon als eine Art Weltunternehmen sind. Also unsere ersten Kunden war in Japan NEC, dann war es in Amerika und erst dann war es Europa, was eigentlich so ein bisschen bezeichnend ist für wie die Welt ausschaut. Und wir sehen uns da auch nicht als, also wir haben einen sehr, sehr fast schon einen leichten patriotischen Hintergrund, dass wir sagen, okay, wir wollen Europa stärken und wir wollen die Wertschöpfung in Europa halten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht die ganze Welt mit unserer Architektur beliefern können. Und das ist auch das Ziel in den nächsten 5 Jahren. Also wenn das große Ziel ist, Quantum Advantage mit einem Quantencomputer zu zeigen, also das heißt, ich kann ein sinnvolles Problem oder sagen wir ein industrierelevantes Problem in einer Größe lösen, die auch eine sinnvolle Größe darstellt, also die irgendeinen Bezug zur Realität hat, das ist dann Quantum Advantage, wenn das ein Quantencomputer schneller oder besser oder effizienter als ein klassischer Computer kann, dann ist unser Ziel, dass das mit einem Computer passiert, der halt mit unserer Architektur gebaut ist. Und das machen wir die nächsten 5 Jahre.
Ja, cool, schon mal eine Ansage, nicht?
Ja, eh. Vielleicht stehen wir es auf.
Naja, das ist sehr schön. Ich finde das einen coolen Ansatz, einen tollen Ansatz und ich finde es auch richtig und in Ordnung, dass man sagen kann, ja, wir haben auch regionale Interessen, die wir vertreten. Wir wollen auch, dass wir in Europa die Wertschöpfung halten und von dort aus die Welt beliefern. Das ist absolut richtig. Weil nur damit, dass wir Leuten in einem Café servieren, werden wir halt auch nicht alle glücklich werden. Nicht? Gut, super. Jetzt haben wir wirklich, also für mich war es extrem kurzweilig, ich hoffe für euch auch und bin mir sicher auch für die Zuhörenden war es sehr kurzweilig, ein Thema, das sehr auf der Respekt behaftet ist, doch schön runtergebrochen. Wenn ihr jetzt noch was habt, was rausrufen wollt in die Welt, was wäre denn das so an alle, diese Hundertschaften, Tausendschaften, Millionenschaften von Zuhörern?
Du musst uns einen Hint geben, in welche Richtung wir denken.
No, das kann jetzt, weiß nicht, eine Botschaft sein. Ja, eine Botschaft. Ja, Weihnachten, nein, Podcast, weißt du, das wird ja noch länger gekocht. Wer weiß, ich weiß nicht. Liebe Zuhörer, ich muss gerade aufklären, also wir haben jetzt, was haben wir denn, den 13. Dezember bei der Aufnahme. Wann wir es ausstrahlen, wird sich noch zeigen. Aber Botschaft, was für euch einfach wichtig ist.
Das kann jetzt in alle Richtungen gehen. Grundsätzlich war es gut, wenn man miteinander nett ist. Das war für du schon helfen. So.
Das unterstreicht auch so das heutige Interview, finde ich. Das war einfach schön. Ja. Das hat schon viel helfen, da hast du recht. Ja. Kopfnicken. Mein Wolfgang.
Ja.
Leid und seid ein bisschen mehr nett miteinander. Also das kann man sagen. Zusammenfassen. Ja, ich finde das echt super, weil wir reden da über Hochtechnologie-Sachen, die eine E-Mail nicht verstanden habe. Aber so ist. Und das Schlusswort ist, sei mal nett miteinander. Ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch und wichtig, weil dann geht vieles leichter und man kommt dann zu besseren Lösungen, oder nicht?
Das wäre das Ziel, ja.
Fixes, ja. Super. Magdalena und Wolfgang, ich sage euch herzlichsten Dank zum Quadrat, zum Quint, für eure Zeit, für eure wertvolle Zeit und vor allem auch für euren Einsatz für unsere Region, das kann man nicht anders nennen, gell? Dass da was Gutes aufgeht, dass was Gutes entsteht. Ihr seid ja super, super gespannt, finde ich. Wolfgang mit seinem Patent, mit seinem Wissen, mit seinem wissenschaftlichen Ansatz. Und du, Magdalena, mit deiner jugendlichen, beschwingten Leichtigkeit und Erfolgs- und Zielstrebigkeit, so wie ich die kennengelernt habe. Das ist ja wirklich, es ist, wenn sie die Magdalena mal kennenlernt, nachher wisst, was sie waren. Das findet man nicht oft. Ja, ist so.
Zum Glück hast du kein Video bei deinem Podcast.
Wir werden ja natürlich in die Shownotes alles reinpacken, damit man euch dann auch findet. Wer es nicht erwarten kann oder gerade nichts zum Nachschauen hat, Parity QC, wie Parity Quantum Computing, so das rauskriegt, zusammengeschrieben.com, findet man euch. Und sonst einfach Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner googeln, da kommt es auch sehr zielgenau dahin. Also vielen herzlichen Dank nochmal für die Bereitschaft. Und ja, vielen Dank für wirklich sehr spannendes und interessantes Interview. Danke euch.
Vielen Dank,
Herr. Dankeschön.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.